Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es nicht wirklich so sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast.
Dann willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Rot und Schweiß, unterstützt von den Stadtwerken Düsseldorf. Diesmal mit Uwe Klein, Vorstand Sport von der Fortuna. Freue mich sehr, Uwe, dass du die Zeit hast.
Ja, freue mich auch sehr.
Nicht, dass ihr euch wundert, warum wir uns duzen. Wir kennen uns 15 Jahre jetzt, glaube ich, schon.
Ja, mindestens, würde ich sagen.
Könnte hinhauen. Also ja. Von daher wäre es ein bisschen komisch, wenn wir jetzt anfangen würden, uns hier zu sehen.
Ich habe da ausdrücklich drauf bestanden.
Sehr gut. Uwe, du bist in Siegen geboren.
Nein.
Nicht? Warum steht das so im Internet?
Ich möchte hier vielleicht mal von vornherein klarstellen, glaubt nicht immer alles das, was im Internet steht.
Dann sag.
Also ich bin geboren in Haiger.
Aber das ist nicht weit weg.
Nee, das sind 20 Kilometer von da und ich habe in Siegen noch Fußball gespielt, nach meiner aktiven Profikarriere dann beim VfL Wolfsburg. Das war dann damals Regionalliga, war dritte Liga in Siegen, aber bin wieder Richtung, also heimatnah dann halt gezogen und die Sportfreunde, die kannte ich schon über viele, viele Jahre und halt auch der Kontakt ist dann nie abgerissen zu dem einen oder anderen Verantwortlichen damals im Verein und so ist es dann damals gekommen, dass ich dann halt nochmal für die Sportfreunde Siegen 4 Jahre gespielt habe. Mich hat es auch gewundert, ich habe auch das oftmals schon gelesen in der einen oder anderen Zeitung und habe dann auch nochmal nachträglich darauf hingewiesen, ich bin nicht in Siegen geboren. Mein Vater schickt mir ab und zu mal noch Zeitungsberichte zu und sagt immer, Jung, warum steht da, du bist in Siegen geboren, du bist doch in Haiger geboren.
Die Vereine kennt man aber, eine Sportfreunde Siegen, Eintracht Haiger ist das, soweit ich weiß. Guck mal, ich habe mich doch ein bisschen vorbereitet. Ich
Sehr
hätte
gut.
nur gedacht, dass
Sehr
es
gut.
halt Siegen gewesen ist. Ist das denn das Siegerland trotzdem Heimat? Oder würdest du sagen, aufgrund der langen Zeit, die du jetzt schon in Düsseldorf bist, ist es dann doch Düsseldorf?
Also natürlich sollte man nie seine Heimat vergessen. Und ich habe natürlich auch noch, ich sage jetzt mal, Familie dort. Mein Vater lebt jetzt noch dort. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben, aber mein Bruder wohnt dort, meine Tochter wohnt dort und arbeitet dort. Ich bin ab und zu auch da, wenn es die Zeit erlaubt. Umgekehrt das ein oder andere Mal vielleicht auch dann Besuch hier, obwohl das wenig ist, weil ich natürlich oftmals dann immer keine Zeit habe am Wochenende und die anderen haben am Wochenende Zeit. So beschränkt es sich dann oftmals halt immer auf die Möglichkeiten, dass ich dann aktiv dann halt diese Besuche dann halt vornehme. Aber im Grunde genommen muss man sagen, dass ich schon mich hier in den letzten Jahren sehr, sehr heimisch eingewöhnt habe und das schon auch als meine zumindest zweite Heimat mittlerweile ansehe. Ja.
Wo bist du denn gerne in Düsseldorf?
Ja, wo bin ich gerne in Düsseldorf? Also in der letzten Zeit war ich eigentlich so gut wie kaum in der Stadt. Das hat sicherlich auch mit den Maßnahmen zu tun. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich jetzt nicht der unbedingte Partygänger in der Altstadt, sondern eher dann doch so ein bisschen da, wo auch die Einheimischen hingehen, vielleicht mal auf der Ratinger Straße, sicherlich auch mal in der Stadt. Man geht auch mal über die Kö, ja, gehört auch mit dazu. Und, aber ansonsten gerne auch verschiedene Restaurants in Pempelfort, auch in Flingern, sehr gerne mal.
Wohnst du da auch, Pempelfort, Flingern, die Ecke?
Nee, ich wohne in Unterrad und seit jetzt im 6. Jahr. Und vorher habe ich in Unterfeldhaus gewohnt, 10 Jahre lang. Habe auch die Zeit genossen. Unterbacher See war immer gerade im Sommer eine sehr, sehr gute Abwechslung, aber nichtsdestotrotz ist auch hier im Düsseldorfer Norden sehr, sehr schön. Und hier kann man halt auch ganz gut den Rhein genießen.
Kommen wir mal zu deiner sportlichen Vita so ein bisschen. Du hast ja gerade schon ein bisschen was erzählt, aber ich sag mal, der sportliche Höhepunkt war mit Sicherheit deine Zeit in Wolfsburg. Und ich sage jetzt einfach mal, aus meiner Sicht, du bist schuld oder mitschuld daran, dass Wolfsburg in der ersten Liga spielt. Du bist mit denen 1997 aufgestiegen. Warst auch im DFB-Pokalfinale mit denen, also kann man glaube ich schon so sagen, oder? Sportlich erfolgreichste Zeit.
Ja, das war sicherlich meine sportlich erfolgreichste Zeit. Ich bin relativ spät Profi geworden mit 24, war dann 3 Jahre beim VfL Wolfsburg. Der Start war zwar nicht ganz so gut, weil ich mit einer Verletzung hingekommen bin, hatte dann halt auch nachher eine relativ lange Leidenszeit. Von den 3 Jahren war ich über 1 Jahr lang verletzt. Auch in dem letzten Jahr des Aufstiegsjahres habe ich nicht viele Spiele gemacht, war sondern sehr, sehr viel verletzt gewesen, aber in dem Jahr, wo wir fast aufgestiegen sind, wo dann Fortuna Düsseldorf dann aufgestiegen ist und wir als VfL Wolfsburg zum damaligen Zeitpunkt punktgleich, aber mit, glaube ich, 5 Toren weniger als Fortuna, dann halt den 4. Platz belegt hatten, aber dann im Pokalfinale gegen Borussia Mönchengladbach damals das Finale bestreiten konnten. Ich hatte das Glück, das war mein erstes Profijahr. Hatte eigentlich auch nicht damit gerechnet, im ersten Jahr dann halt schon im Pokalfinale zu stehen vor 80.000 oder fast 80.000 Zuschauern. und dann halt auch 90 Minuten zu spielen. Das war schon ein Erlebnis.
Und kann man sagen, das ist schon so das größte DFB-Pokalfinale in Berlin?
Für mich war es das größte, weil ich habe jetzt keine Chance gehabt auf eine deutsche Meisterschaft oder so. Aber es ist schon ein atemberaubendes Erlebnis, wenn man unten auf der Wiese steht und ja, man kommt raus, man wärmt sich auf, man sieht wirklich, wenn man nach links schaut, die Anhängerschaft von dem eigenen Verein und auf der anderen Seite die gegnerische Anhängerschaft. Es ist sehr, sehr friedlich, so ein DFB-Pokalfinale damals zumindest halt auch gewesen, so untereinander, was die Fansgeschichten anbetrifft. Es ist ein Riesenfest in der Stadt und am Ende, wenn man dann halt rauskommt und man läuft ein und ja, es ist nicht so oft, dass man die Nationalhymne hört als Spieler und das war dann schon ein bewegender Moment für mich.
Mal ein bisschen provokant gefragt, kannst du verstehen, dass man den VfL Wolfsburg langweilig findet?
Ja, schwieriger. Also damals war es bei uns noch so, es war nicht so der Verein, der brutal von VW in der Form gefördert worden ist. Ich habe das auch Thomas Röttgermann auch schon mal da erzählt, dass zu meiner Zeit, als ich beim VfL Wolfsburg war, wir der einzige Verein in der zweiten Liga gewesen sind, die kein Flutlicht hatten.
Das war noch das alte Stadion, ne?
Das war noch das alte Stadion am Elsterweg. Und wir waren aber sehr erfolgreich und standen auf Platz 1 und 2 eine ganze Zeit. Und da waren ja damals schon diese DSF-Montagsspiele. Und wir konnten aber montags leider, wenn ein Spitzenspiel war, nur Auswärtsspielen, weil wir zu Hause kein Flutlicht hatten. Und mit dem DFB-Pokalfinale hatte der Verein dann halt so viel Geld, dass sie mit den Einnahmen sich dieses Flutlicht dann halt auch damals halt leisten konnten. Und mit dem Aufstieg natürlich dann nachher hat man dann schon gemerkt, als dann VW dann auch richtig eingestiegen ist, zeigt ja auch, dass sie seit dieser Zeit nie mehr abgestiegen sind. Vielleicht mal in Schwierigkeiten geraten zwischendrin, aber halt auch zwischendurch jetzt deutscher Meister geworden ist. Also das ist ja schon auch außergewöhnlich.
Das stimmt. Du bist dann 2-2 zur Fortuna gekommen. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich habe nach meiner Karriere oder zum Ende meiner Karriere, wie das dann so ist, innerhalb des Vereins, man wird dann gefragt, du, was machst du nach der Saison? Und dann steht man schon mal am Tisch mit Leuten und dann habe ich halt gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich noch eine Saison spiele oder nicht noch spiele. Und dann hat mich jemand, damals einer von unseren Zeugwarten, gefragt, ob ich denn Lust hätte, vielleicht Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf zu werden. Und dann habe ich gedacht, naja, der will mich doch wirklich auf den Arm nehmen. Und nee, also es war wirklich nachher so, dass anscheinend er einen sehr guten Kontakt hatte zu damaligen Slavko Petrovic. Und aus dem Grund ist das dann nachher zustande gekommen und hat mich dann ihm vorgestellt. Wir haben uns dann mal getroffen, haben uns mal lange ausgetauscht und er fand das Gespräch anscheinend sehr, sehr angenehm und es war ein langes Gespräch und wir haben uns dann hier in Düsseldorf getroffen und so ist dann der Kontakt zustande gekommen und wir haben dann damals angefangen, hier zu starten.
Aber es gab ja gar keine Berührungspunkte bei dir vorher groß mit der Fortuna, außer dass du gegen die gespielt hast, oder?
Nee, ich hatte vorher keine großartigen Berührungspunkte. Sicherlich war die Fortuna zu dem damaligen Zeitpunkt dann sehr abgerutscht, ja, aus der Regionalliga, die zwei Spielzeiten, wo man ja sportlich abgestiegen war, ja, glaube ich, noch einmal wegen Wilhelmshaven drin geblieben ist und dann im nächsten Jahr aber dann doch nochmal wieder abgestiegen ist und man dann in der Oberliga angekommen war, was ja das absolute Worst-Case-Szenario gewesen ist, ja, gab es halt einen kompletten Neuanfang und ich bin froh, dass ich ein Teil davon sein konnte.
Das war es absolut. Da kommen wir später noch dazu. Du hast ja nun wirklich eine lange Zeit damit gestaltet. 2-3, also direkt in der Anfangszeit eigentlich, gab es dann dieses Mythos-Spiel, was ja auch heutzutage noch bei vielen Fans echt sehr verklärt wird. Also es war ein Spiel von der damaligen aktuellen Oberligamannschaft gegen diese Aufstiegsmannschaft. Und da gibt es eine Anekdote zu von dir. Vielleicht erzählst du die mal netterweise.
Ja, damaliger Trainer war dann Uwe Weidemann. Und ja, dieses Spiel stand an. Das war ja so ein Spiel für Lumpi Lamberts, Axel Bellinghausen, ja, also das waren ja solche Spiele, die halt auch damals gemacht worden sind, um halt auch den Verein finanziell zu unterstützen. Und ich war ja noch relativ gut im Saft auch damals und habe halt dem Trainer gesagt, du, wenn es heute vielleicht irgendwie die Möglichkeit geben würde, dann ich hätte ein paar Schuhe dabei. Ne? Und dann hat der Uwe Weidemann mich damals so angeguckt. Ich meine, er wusste ja, dass ich im Training auch schon mal so ein bisschen mitgemacht habe, dass das immer noch einigermaßen rund ausgesehen hat. Dann sagt er zu mir, dann zieh die Schuhe mal an. So, dann habe ich sie angezogen und habe dann halt gewartet, habe mir ein Trikot mitgenommen und habe mich dann mit auf die Bank gesetzt. Naja, das Spiel ist dann ja nicht ganz so optimal gelaufen. Die Jungs hatten am Anfang gesagt bekommen, also heute, er will schon, dass das Spiel richtig konzentriert angegangen wird, weil die Jungs wollten eigentlich am nächsten Tag nach Mallorca als Abschlusstour. Und dann sagte Uwe Weidemann, also eins kann ich euch sagen, wenn ihr das Spiel hier heute nicht gewinnt, dann fahrt ihr auch nicht.
Ja, das ist mal Druck.
Ja, da war ein bisschen Druck auf dem Kessel, aber ich weiß nicht, ob der ein oder andere die Drohung nicht ganz so ernst genommen hatte. Auf jeden Fall lagen wir ja relativ früh auch schon dann 0-1 zurück. Und ja, ich habe mich dann irgendwann warm gemacht. Er sagte dann zu mir, mach dich warm. Und dann habe ich gesagt, ja okay, soll ich das jetzt hier drehen? Aber es war dann am Ende so, ich bin dann eingewechselt worden, dann fiel auch noch das 0-2. Und dann denke ich, ach du grüne Neune, was ist jetzt los? Und dann hatte ich aber innerhalb der nächsten 6 Minuten einen kleinen Blitzmoment, habe dann kurz 2 Tore gemacht, das Spiel wieder egalisiert. Hab dann zu den Jungs auf dem Platz gesagt, du pass auf, den Rest müsst ihr jetzt klären, ich gehe jetzt wieder raus. Ne? Und dann bin ich wieder nach 10 Minuten oder sowas raus, weil die Luft dann doch nicht mehr gereicht hat.
Ernsthaft?
Und ich glaube, das Endergebnis war dann 4-2. Und die Jungs haben dann den Rest nachher geklärt und ich habe dann gesagt, sag ich, okay Jungs, jetzt könnt ihr auch nach Mallorca fahren.
Haben Sie denn irgendwie wenigstens eine nette Postkarte aus Mallorca geschickt?
Ja, ich habe schon den ein oder anderen Spruch dann zu hören bekommen. Ja.
Das glaube ich. Du warst dann von 2002 eben bis 2014. Co-Trainer bei der Fortuna und ich musste wirklich nachschauen, wie viele Trainer du da gesehen hast in der Zeit. Kriegst du sie alle zusammen?
Es müssten 8 Stück gewesen sein.
Warte, ich zähle mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bin auf 7 gekommen, aber vielleicht haben wir einen dabei, der nur ganz kurz war. Also ich habe gefunden Petrovic, Morales, Weidemann, Meier, Büskens, Reck und Köstner. Wen habe ich vergessen?
Wolf Werner.
Ja, okay, aber Interimstrainer für 2 Spiele.
Aber,
nee. Aber okay, hast du recht, dann nehmen wir den Wolf Werner noch ja? mit rein. Kannst du sagen, von wem du das meiste hast abschauen können? Oder vielleicht auch, wer dich am meisten beeindruckt hat?
Ja, es gab verschiedene Sachen. Das Interessante bei so einer langen Zeit ist ja, dass man 8 verschiedene ja, Charaktere halt auch kennenlernt und auch die Art und Weise, wie der eine oder andere dann halt auch arbeitet, wo die Schwerpunkte dann halt auch liegen. Ne? Und man muss halt schon sagen, das kann das ja vielleicht auch mal sagen, ein Slavko Petrovic halt jemand gewesen ist, der ein sehr großer Disziplinfanatiker gewesen ist, der gerade im konditionellen Bereich sehr extremst auf gewisse Dinge gelegt hat. Die Mannschaft war läuferisch, war sie wirklich absolut fit, das muss man wirklich sagen. Und in dem Jahr darauf, als dann Massimo Morales gekommen ist, war halt im taktischen Bereich unheimlich gut. Und die Kombination, die Mannschaft war noch recht fit und die Taktik kam dann noch mit dazu, passte dann und wir sind ja dann in dem Jahr dann halt auch aufgestiegen. Und im ersten Jahr war der Umbruch halt relativ groß. Es sind ja sehr, sehr viele Spieler von der damaligen U23 übernommen worden und aus der Abstiegsmannschaft sind, glaube ich, nur 4 oder 5 Spieler übernommen worden, sodass da wirklich ein Riesenumbruch gewesen ist. Und man im zweiten Jahr, als man dann in der Oberliga war, nochmal einiges an Neuverpflichtungen dazu bekommen hat, sodass dann die individuelle Qualität der Mannschaft dann halt schon höher war und man dann halt auch berechtigt aufgestiegen ist. Aber in der Gesamtheit kann man schon sagen, dass natürlich die lange Zusammenarbeit mit Norbert Meier einen schon am meisten geprägt hat. Ne? Und man hat halt voneinander unheimlich viel lernen können und natürlich halt auch sich ja, über die Jahre hin wusste die linke Hand, was die rechte macht. Und das hat auch dazu geführt, dass wir, glaube ich, sehr erfolgreich und gut zusammengearbeitet haben.
War Norbert Meier auch der in der Kabine am unangenehmsten werden konnte?
Ja, unangenehm. Was heißt unangenehm? Was meinst du? Also wer hat die lauteste Ansprache jemals gehalten?
Okay, fangen wir erstmal damit an.
Da glaube ich, da wird keiner Massimo Morales übertreffen.
Tatsächlich, ja. Aber hat denn Norbert Meier das dann so ein bisschen spitzfindiger gemacht? Also ich kenne ihn ja, ich weiß, dass er konnte schon, ja, wie soll man das sagen? Also wenn man ihm eine Frage gestellt hat, die ihm nicht gepasst hat, dann hat man auch eine entsprechende Antwort bekommen, muss man so zu sagen.
Man hat schnelles Feedback bekommen.
Schnelles Feedback.
Ja. Aber auf der anderen Seite, der ein oder andere hat das auch vielleicht gebraucht. Was er halt einfach hatte, ist, er hatte ja, das Gefühl, mit wem kann ich was machen? So, und wer braucht was? Und wenn es an der Zeit war, jemanden entsprechend mal zu kitzeln, mit einer gewissen Art und Weise, dann hat er das mit dem einen vielleicht mal verbal etwas lauter gemacht. Und jemand anders vielleicht eher mal, ja, vielleicht auch mal zur Seite genommen und hat mit ihm mal anders gesprochen, ja. Natürlich halt auch immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und wenn es dann halt wieder mal so weit war, dass man sagt, okay, jetzt muss auch mal eine klare Ansage kommen, dann hat er das auch getan. Aber man muss schon immer sagen, wenn er das gemacht hat, hat er das auch mal 2-3 Tage sacken lassen, hat sich denjenigen dann aber auch wieder genommen und dann anschließend auch mit ihm wieder gesprochen und hat ihm auch gesagt, dass es nicht gegen ihn persönlich geht, sondern dass es einfach um die Sache geht und dass es wichtig ist, dass die Dinge angenommen werden müssen, weil wir ansonsten keinen Erfolg haben werden. Und ich glaube, insgesamt war es eine sehr erfolgreiche Zeit.
Ja, mit Sicherheit. Also ist ja, glaube ich, bei vielen Fans einfach sehr positiv in Erinnerung geblieben, diese Zeit.
Ich weiß jetzt mit Norbert, wie viele Spiele es waren, aber es waren ja weit über 200 Spiele oder sowas, die ich mit ihm zusammengearbeitet habe. Und aus dem Grund, glaube ich, ist da schon einiges zusammengekommen, was man dann auch so in der Zeit an Erfahrung mitgenommen hat.
Mit einem anderen Trainer verbindet dich aber auch was sehr Spezielles, nämlich mit Uwe Weidemann. Ihr beide seid, du nickst schon, ich glaube, du weißt schon, was ich meine, ihr beide seid als Fußball-Tennis-Pärchen ungeschlagen. Oder gab es ein paar, was uns dann doch mal geknackt hat?
Ja, doch, am Ende, will ja ehrlich sein, es hat uns dann doch nachher mal ein Paar geschlagen. Das war dann Jörg Alberts und Markus Feinbier. Die haben es wirklich mal geschafft. Aber ansonsten muss ich sagen...
Bei denen kann ich mir auch vorstellen, viele Sprüche kamen, oder?
Ja, aber das war ein hartes Spiel, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, das war auch ein Match, was in die Verlängerung gegangen ist, wo dann vielleicht am Ende des Tages vielleicht ein bisschen die Kondition gefehlt hat. Aber ja, wir waren recht gut eingespielt und es war sehr, sehr schwierig, uns zu schlagen. Weil Uwe war ja doch jemand auch, der in der ehemaligen DDR, früher haben die oft dieses Fußballtennis auch gespielt und hatte da gewisse Techniken, wo man von lernen konnte und das hat riesig Spaß gemacht mit ihm, das muss ich schon sagen.
Und die Mannschaft war heiß drauf, euch mal zu schlagen?
Das stimmt, da waren immer viele da und ich meine, wir haben ja immer auch mal, ich sag mal, um einen kleinen Preis gespielt, also unsere Kasse war immer gut gefüllt.
Wenn man die Leute nach dir fragt, dann hört man gerne mal, harter Arbeiter, fliegt aber so ein bisschen unter dem Radar immer. Magst du das so? Also ist dir das recht, dass du gar nicht so im Fokus, sagen wir mal, standest über weite Zeit deiner Karriere, auch nach deiner Spielerzeit?
Ja, es war ein Stück weit auch als Spieler schon immer so, dass ich nicht derjenige gewesen bin, der sich, wenn irgendwo eine Kamera aufgebaut worden ist, direkt losrennt und sich da vorstellt und irgendwas da rein erzählt, sondern eher immer der die Rolle eingenommen hat des Teamplayers, fleißig sein. Es wird schon jedem auffallen, das, was du tust. Und am Ende war es halt auch so, dass ich natürlich auch als Co-Trainer über viele Jahre diese Rolle ein Stück weit auch als Dienstleister gesehen habe für den Cheftrainer und halt auch für den Verein und nicht als jemand, der versuchen will, irgendwie nur so schnell wie möglich nach vorne zu brechen und sein eigenes Ego in den Vordergrund zu stellen. Und das ist eine Eigenschaft, mit der ich in all den Jahren, glaube ich, für mich zumindest recht gut gefahren bin und gut klargekommen bin. Der eine oder andere mag vielleicht sein, vielleicht hätte er früher mal aus dem Schatten raustreten sollen, wäre er vielleicht heute schon weiter nach vorne. Ich hatte die Rolle damals so angenommen, habe sie so gesehen und ja, kann da auch sehr gut mit leben. Heute ist es ein bisschen anders. Ja, heute muss man jetzt als Sportvorstand auch in die erste Reihe gehen, aber ich glaube, da habe ich jetzt auch lange genug Erfahrung für gesammelt, dass ich das vernünftig dann auch interpretieren kann.
Ja, du bist ja 2014 aus dem Schatten rausgetreten, so kann man es ja sagen. Ne? Du bist dann Sportdirektor in Rostock geworden. Was hat für dich den Ausschlag gegeben, dann diesen Schritt zu wagen? So tatsächlich zu sagen, okay, Co-Trainer, jetzt lang genug gemacht, jetzt muss was anderes kommen.
Ja, ich war ja nach Fortuna dann so 3 Monate ohne Job. Habe in der Zeit an unserem Heim hier in Düsseldorf ein bisschen dran gearbeitet. Also wir waren damals in der Bauphase.
Schon in Unterrad?
Ja, genau. Mhm. Und habe dies vorangetrieben und irgendwann kam dann halt diese Anfrage aus Rostock, ob ich mir vorstellen könnte, dort als Sportdirektor arbeiten zu können und habe mir das dann halt überlegt, habe mir die Mannschaft dann halt so 2, 3, 4 Wochen angeschaut, mit den Verantwortlichen dort immer in Kontakt geblieben und habe dann halt auch gesagt, das ist eine komplett andere Seite zu dem, das, was du vorher gemacht hast, aber total interessant, warum nicht? Und habe dann diesen Schritt auch bis heute nicht bereut.
Wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Weil du sagst, das ist was ganz anderes. Da muss man sich ja dann schon auch ein bisschen reinfuchsen. Ne?
Ja, ich sag mal, eine große Vorbereitung gab es da für mich natürlich nicht. Das war für mich so ein Sprung ins kalte Wasser, ganz ehrlich. Und es war auch ein richtiges Stahlbad, durch das man da gehen musste, weil im Prinzip zum damaligen Zeitpunkt, es gab keine Scouting-Abteilung. Man war im Prinzip alleine und die Hoffnung lag ganz alleine auf meinen Schultern. Und der Verein war zum damaligen Zeitpunkt auf dem Abstiegsplatz. In der Winterpause kamen noch große finanzielle Schwierigkeiten mit dazu. Es gab eine Nachlizenzierung des DFBs, wo auf einmal ein Millionenbetrag aufgebracht werden musste. Da musstest du schon kreativ sein und zwischen Weihnachten und Neujahr, glaube ich, auch meine Frau sagt das immer, war die damalige Zeit mit die schlimmste Zeit, die wir bis jetzt gehabt haben, weil So viel telefoniert wie damals habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht. Wobei diese Transferperiode jetzt im Sommer war auch heftig. Aber es war schon in der damaligen Zeit sehr, 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 sehr schwierig, weil man halt, wie gesagt, komplett alleine gewesen ist. Und das Netzwerk, sagen wir mal, Regionalliga, Dritte Liga, war zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht ganz so groß, wie man es hätte vielleicht haben müssen. Ich hatte sicherlich ein Netzwerk Erste Liga, Zweite Liga, aber so in dem Bereich Dritte Liga, Regionalliga, weil das war ja dann doch so der Übergang, das war damals noch nicht ganz so groß, aber wir haben es dann damals geschafft, nach der Winterpause einen Umbruch in der Mannschaft hinzubekommen und dann die Mannschaft auf jeden Fall vor dem Abstieg zu bewahren.
Würdest du sagen, dass du da viel mitnehmen konntest aus der Zeit?
Absolut. Absolut. Das war mit eine brutal lehrreiche Zeit für mich, auch Sachen so zu entwickeln. Das war ein NLZ, ja auch mit am Verein oder im Verein, was sehr, sehr groß ist. Also größer noch, als es bei Fortuna Düsseldorf ist, weil man dort auch noch ein Internat hat mit 26 Internatsplätzen, die alle voll waren. Also sehr, sehr umfangreich. Es gab keine Scouting-Abteilung, es gab im Jugendbereich keine Scouts. Man hatte natürlich halt auch kein Geld in der dritten Liga, muss man auch sagen. Und ja, so musste ich dann gucken, dass ich mit kleinen Möglichkeiten versucht habe, Bestmögliches hinzubekommen. Und es ist nicht einfach in so einem Verein, weil der Verein auch sehr, sehr unruhig war zum damaligen Zeitpunkt. Aber heute bin ich froh, dass ich auch wieder hier bin.
Vieles davon hört sich auch nach Fortuna Düsseldorf an. Vielleicht schon eine Liga höher, wenn ich das mal so sagen, in den Raum werfen darf. Dezember 2015 war dann Schluss in Rostock und im Juli 2016 stand es dann wieder bei der Fortuna auf der Matte. Leiter der Abteilung Kaderplanung und Scouting. Ist der Kontakt nie ganz abgerissen, kann man das so sagen?
Ja, nie ganz abgerissen, kann man schon so sagen. Ja, also natürlich habe ich immer wie auch immer noch Kontakte zu Fortuna Düsseldorf gehabt. Habe natürlich auch Fortuna immer die Daumen gedrückt in all dieser Zeit und immer geschaut, was passiert hier. Und war natürlich dann nachher auch froh, als die Möglichkeit wieder bekommen habe, für Fortuna Düsseldorf arbeiten zu können. Und ich glaube, es war auch in den letzten 3-4 Jahren sehr, sehr spannend und auch zwischendrin sehr erfolgreich.
Du bist dann im Juni 2020, seitdem bist du Vorstandssport. Wieder etwas, wo du ja dann wieder deutlich mehr im Fokus stehst. Seitdem, ist das etwas, wo du dann überlegen musstest, das zu machen? Oder war das, wo du gesagt hast, das ist genau das, auf das ich eigentlich gewartet habe?
Naja, einen Tag überlegt man schon mal, ne? Wenn man diese Möglichkeit angeboten bekommt. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, dass es nicht lange gedauert hat, bis ich dazu Ja gesagt habe. Aber es war dann schon erstmal für mich sehr überraschend, ne? zu dieser Entscheidung, als Lutz dann bekannt gegeben hat, dass er im Sommer auf jeden Fall aufhören wird. Und ich freue mich natürlich, dass ich dann das Vertrauen geschenkt bekommen habe, diese Aufgabe anzunehmen und ja, versuche dies natürlich jetzt bestmöglich umzusetzen.
Vor ein paar Wochen wurde Klaus Allofs auch in den Vorstand berufen. Ich sag mal so, der Fokus wird sich da wahrscheinlich ein bisschen verschieben in Richtung Klaus, der einfach für die großen Medien da noch ein bisschen, ja, einfach der Bekanntere ist. Und der Boulevard wird ja auch nicht müde, muss man sozusagen so ein bisschen Spannung herbeizureden zwischen euch beiden. Jetzt für dich einfach mal die Gelegenheit zu erklären, wie das genau abläuft zwischen euch beiden.
Ja, also ich bin weiterhin Vorstand Sport des Vereins und natürlich halt auch für das Tagesgeschäft und alles, was um die Mannschaft drumherum betrifft, zuständig. Und es gibt natürlich halt auch Schnittmengen, wo wir im Vorstand, aber auch schon im Vorfeld natürlich auch über vieles gesprochen haben, auch im Trainerteam drüber gesprochen haben. Und ich weiß, dass immer auch die Fragen offen sind, wer hat denn jetzt hier das allerletzte Wort? Und ich möchte es einfach auch nochmal klarstellen, dass es auch in der Vergangenheit, auch zu den Zeiten, als noch Wolf Werner hier gearbeitet hat, es nie irgendwie jemand gewesen ist, der hier irgendwas ganz alleine entscheidet. Ich glaube, das wird's auch nicht, das wäre auch nicht gesund, sondern am Ende trifft man irgendwo eine Teamentscheidung. Ein Trainer muss mit einem Spieler leben am Ende des Tages und wenn der Trainer nicht irgendwo auch mal zu dem Spieler sagt, ja, ich finde den auch gut, dann macht das wenig Sinn, weil wenn du einem Trainer einen Spieler aufquatschen willst, den der Trainer vielleicht partout nicht haben will, dann wird der Trainer den vielleicht auch gar nicht aufstellen. Also von der Seite her ist es schon wichtig, dass man natürlich Entscheidungen irgendwo gemeinsam trifft. Natürlich hat der Vorstand Sport am Ende dann irgendwo ja, mit einer der Hauptverantwortung und muss nachher auch diese Unterschrift drunter setzen. Das ist dann das, was unter dem Vertrag natürlich nachher noch drunter steht.
Aber du sagst es schon, man spricht da viel miteinander. Wahrscheinlich nicht nur du und Klaus hast schon gesagt, ne? Der Trainer wird auch mit eingebunden. Da wird es aber zwangsläufig ja, ich möchte es nicht Konflikt nennen, aber mal Meinungsverschiedenheiten. Ne? Dass der eine von dem Spieler sehr überzeugt ist, der andere vielleicht nicht so. Wie geht ihr damit um?
Ja, also wir haben diese Diskussion in den vergangenen Monaten und Jahren hier auch immer gehabt und das ist auch gut so. Es muss kontrovers diskutiert werden, auch über Spieler kontrovers diskutiert werden. Das mache ich auch mit der Scouting-Abteilung, als ich noch Leiter Scouting oder Direktor Scouting gewesen bin. Genauso mit Goran und mit Christian zum damaligen Zeitpunkt und halt auch dann mit den Trainern. Und wir tauschen dann halt Meinungen aus. Ja? Und wenn wir nicht irgendwo alle mit einem gewissen Kompromiss vielleicht auch leben können, weil eins ist, muss uns auch immer klar sein, den absolut perfekten Spieler, den werden wir uns im Normalfall nicht leisten können. Also müssen wir mit gewissen Kompromissen leben können und am Ende müssen wir dann auch alle dahinter stehen. Und deswegen ist es wichtig, dass es am Ende auch eine gemeinschaftliche Entscheidung, dass eine gemeinschaftliche Entscheidung getroffen wird und nicht irgendwie einer versuchen will, seinen Kopf durchzusetzen und zu sagen, so, ich will jetzt hier absolute Stärke zeigen, ja, dass ich das jetzt gemacht habe. Ich glaube, das wäre, ja, würde dem ganzen Teamgefüge irgendwie nicht gerecht werden.
Hat Klaus Allofs denn vorher mit dir gesprochen, bevor er seine Zusage gegeben hat?
Ja, wir haben ein längeres Gespräch geführt, Klaus und ich, was sehr, sehr ausgiebig gewesen ist. Und ich glaube, Klaus hat es ja auch schon in den letzten Wochen auch gesagt, dass es sicherlich auch mit einen Ausschlag gegeben hat, dass das Gespräch mit mir so gelaufen ist, dass wir beide ja, als Teamplayer uns sehen und halt auch im Sinne des Vereins das Ganze hier machen.
Schauen wir mal auf den Sommer 2020. Du hast gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es sehr telefonlastig war, dein Sommer. Man muss ja sagen, geprägt von Corona. Kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben, inwieweit dieses Thema deine Arbeit beeinflusst hat oder verändert hat?
Ja, es hat natürlich in erster Linie hat es riesige Auswirkungen, was die Finanzen anbetrifft. Braucht man nicht drum herum reden. Ich glaube, das ist bei jedem Verein so. Und dadurch, dass wir natürlich halt auch einen sehr, sehr großen Aderlass hatten und man dann erstmal guckt, wie sagt man vielleicht so ein bisschen altdeutsch, mal gucken, die ganzen Groschen erstmal alle zusammenhalten, was habe ich jetzt, ne? Wie sieht es momentan aus und was kann ich mir momentan leisten? Und dementsprechend dann halt auch sehr verantwortungsvoll mit den möglichen Ressourcen, die man hat, versucht umzugehen. So. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass gewisse Dinge ein bisschen länger gedauert haben. Das hat sicherlich halt auch Gründe, dass man nicht unbedingt in die Vollen greifen konnte. So ehrlich muss man halt auch sein. Und jeder, der es halt mitbekommen hat, hat ja dann auch festgestellt, erst als ein Bernhard Tekbetey uns dann verlassen hat und auch ein Kahn Ayhan uns verlassen hat, dass man diese Summen, die dann halt damit erzielt worden sind, dann halt auch neue Spieler generieren konnte. Und das hat sicherlich nicht einfach gemacht. Und das war auch mit ein Grund, warum man halt auch gerade in diesen Verhandlungen um Bernhard und halt auch um Kahn extrem hart in der Sache bleiben musste, weil es halt auch eine sehr, sehr harte, ja, es hat uns hart getroffen mit Covid-19 und aus dem Grund musst du sicherlich auch harte Entscheidungen treffen und auch hart in den Verhandlungen sein.
Du hast schon gesagt, man braucht ein bisschen Geduld, ne? In dieser Periode.
Auch Geduld, das muss ich schon sagen. Ich habe natürlich viele, viele Gespräche geführt, auch mit Kollegen aus der Branche, von anderen Vereinen, zu denen ich sehr, sehr gute Kontakte habe, die alle sagen, und auch zu den Beratern, die Berater selbst sagten, es ist unheimlich ruhig, es ist noch nicht so richtig ans Rollen gekommen, weil natürlich noch keiner genau gewusst hat, wo führt das Ganze am Ende des Tages hin. Und man sieht ja auch jetzt immer noch die Schwierigkeiten, die Inzidenzwerte wechseln sehr, sehr schnell von heute auf morgen und man hatte eigentlich noch mit Zuschauern geplant, dann auf einmal doch keine Zuschauer, dann irgendwo wieder mit 300 Zuschauern, die einen spielen vor 5000. Da weiß keiner genau, was nächste Woche oder in 14 Tagen ist. Also da fährt man quasi wenn man nachts im Nebel fährt, man kann nur 50 Meter weit gucken und was hinter dieser Nebelwand ist, weiß man nicht. Scheint da wieder die Sonne oder regnet es da weiterhin?
Du sagst, in dem Markt war nicht richtig Bewegung drin. Das hat man ja auch, sag ich mal, als Außensteher da so ein bisschen mitbekommen. War es denn generell leichter, an Spieler ranzukommen, weil die ja natürlich auch nicht so diesen Markt hatten, um irgendwo unterzukommen? Oder kann man das so gar nicht pauschalisieren?
Ja, leichter würde ich jetzt in der Form so jetzt nicht sagen. Es gab natürlich Spieler, die vereinslos waren, die aber dann halt auch dahingehend erstmal abgewartet haben, was passiert denn so. Ne? Es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Transferperiode bis zum 5. Oktober ging und dadurch natürlich halt auch gewisse Entscheidungen auch erst sehr spät gefallen sind. Mir wäre es lieber gewesen, die Transferperiode wäre nicht so lange gegangen, weil dann wären auch Entscheidungen viel schneller zwangsmäßig auch gefallen, das ist nun mal so. Aber dadurch war es halt jetzt so, dass die Transferperiode sich halt brutal gezogen hat. Und ja, die Spieler, die du gerne haben wolltest, an denen man interessiert gewesen ist, die vielleicht auch noch nicht abgegeben werden, hat es halt einfach ein bisschen länger gedauert. Sie vielleicht auch noch mit Kevin dann so am Anfang. Das waren wirklich auch über mehrere Wochen Gespräche mit Spieler, mit Berater, mit Verein, Überzeugungsarbeit. Spieler kamen aus England, aus der Premier League. Das ist alles nicht gerade eben mal so mit Fingerschnippen. Und wir sind Fortuna Düsseldorf und der Spieler kommt von alleine. Also das ist zwar Wunschdenken, aber am Ende des Tages gilt es schon auch, die Spieler entsprechend zu überzeugen, welchen Weg wir hier gehen wollen und was wir in den vergangenen Jahren halt auch hier mit jungen Spielern angestellt haben und welchen Weg sie gegangen sind, dass sehr, sehr viele junge Spieler, ob es Jonathan Tah, ob es Kerem Demirbay, ob es jetzt Benito Raman, ob es Dodi ist oder ob es Flo Neuhaus ist, wie viele Spieler sind davon Nationalspieler geworden und welche haben eine entsprechende brutale Entwicklung genommen. Da haben wir sicherlich einen Vorteil gehabt und das hat auch mit einen Ausschlag gegeben, dass wir den einen oder anderen bekommen.
War es denn generell ein Nachteil, als Absteiger in so eine Saison zu gehen, weil eben ja naturgemäß eben viele Spieler einen Absteiger eben verlassen? Und ja, ihr habt einen Nachteil vielleicht gegenüber vielen, sag ich mal, etablierten Zweitligisten, die eben einen relativ großen Stamm an Spielern haben, auf den sie einfach weiter bauen konnten und den ihr euch erstmal wieder aufbauen musstet.
Ja, Nachteil ist natürlich immer, wenn du absteigst. Also ich wäre lieber in der ersten Bundesliga geblieben, sage ich ganz klar. Ne? Aber die Frage stellt sich halt einfach dann nachher nicht mehr und du musst mit den Gegebenheiten, die dann eintreten, musst du relativ schnell klarkommen. Und natürlich trauert man dem Ganzen erstmal eine gewisse Zeit hinterher, aber man muss auch recht schnell wieder zur Tagesordnung überkommen und sagen so, okay, das ist jetzt eingetreten, es nutzt jetzt nichts mehr noch, die ganze Zeit mit einem Taschentuch sich die Tränen wegzuwischen, sondern jetzt musst du wieder anpacken und musst gucken, dass du wieder nach vorne kommst und die jetzigen Gegebenheiten dann annehmen. Und es war halt einfach schwierig, das muss man schon sagen. Wir hatten halt sehr, sehr viele auslaufende Verträge. Die mussten halt in irgendeiner Form halt auch adäquat ersetzt werden. Und ich glaube, dass es uns jetzt im Nachhinein gelungen ist, das ordentlich bis richtig gut auch hinbekommen zu haben. Es ist nicht optimal gelaufen, weil natürlich halt auch der ein oder andere immer spät erst dazugekommen ist. Es war dann immer so, sagen wir mal, bröckchenweise, wo die Spieler dazugekommen sind. Aber es war halt auch einfach der Situation geschuldet, dass es so ist.
17 Verträge sind es gewesen. Korrigiere mich, wenn die Zahl nicht stimmt. Ich glaube, es waren 17, ne?
Ja, am Ende waren es 17 auslaufende Verträge. Und weiterhin haben uns dann noch Bernhard Tekbete, Ampoma und auch Kahn Eihan verlassen, sodass man über 20 Wechsel im Prinzip dann...
Aber ich sag mal mit Verlaub, ich meine, das kann ja nicht sein eigentlich. Also das kann ja auch nicht euer Ziel sein, dass man immer wieder eine komplett neue Mannschaft aufbauen muss. Wie sind da eure Pläne?
Das ist natürlich, ich sag mal, in der ersten Liga ist es immer sehr, sehr schwierig, Spieler komplett ganz zu bekommen mit einer entsprechend hohen Qualität. Man hat zwar gesehen, dass auch selbst die Spieler, die wir in der ersten Bundesliga hatten, es dann vielleicht auch noch nicht geschafft haben, Fortuna in der Bundesliga zu halten. Aber wenn dann Spieler jetzt wie Valon Berisha anschließend trotzdem für 6 Millionen verkauft werden, dann sieht man schon, was man am Ende des Tages halt auch für eine Qualität braucht, um wirklich in der ersten Bundesliga bleiben zu können. Und das muss unser Weg sein, versuchen, junge Spieler zu bekommen, Spieler zu entwickeln. Wir haben jetzt gerade aktuell junge Spieler bei uns im Kader. Ich hoffe, dass ein Schinter Appelkamp sich entsprechend entwickelt, dass ein Ofori sich entwickelt, ein Christoph Klara sich entwickelt. Das muss unser Weg sein.
Du hast sinngemäß gesagt, die Fortuna wird von den Verträgen her demnächst ein bisschen mehr Spielraum haben für die nächsten Transferperioden. Erklär das mal bitte.
Was heißt, wie meinst du das jetzt?
Ja, dass es eben genau das nicht mehr so passieren wird,
so,
dass so viele ja, Verträge also auslaufen, dass ihr da einfach ein bisschen in diesen Zugzwang geratet.
Ja, grundsätzlich, ich meine, als ich 2016 wieder bei der Fortuna angefangen habe, war die erste Transferperiode schon so gut wie fast abgeschlossen. Fortuna hatte, glaube ich, schon 5 Spieler verpflichtet und 2 Spieler, die wir dann geholt hatten, waren dann Kahn Eihan und Ruven Hennings. In der Winterpause, in der zweiten Transferperiode, kam dann André Hoffmann mit dazu und in der Sommertransferperiode hatte man dann halt nochmal 6, 7 Spieler geholt und ist dann in dem Jahr dann halt aufgestiegen. Deswegen so in der ersten Transferperiode ein sofortiges Ergebnis zu erzielen, ist immer schwierig, weil man braucht auch eine gewisse Zeit und man braucht dann halt auch die Geduld. Wichtig ist, dass dass sich eine Mannschaft findet, dass sich Automatismen einspielen können, weil wenn so ein großer Umbruch mit 19 Abgängen und 9 Zugängen, am Ende des Tages sind das 28 Transferbewegungen, ja, über die man spricht, dann mit zweimal Fingerschnippen hinbekommt, wo die Spieler dann halt auch noch in unterschiedlichen Abständen kommen, wo man zwischendrin halt auch noch sicherlich auch verletzungstechnische Sachen hat, wo Covid-19, Quarantänegeschichten mit dazukommt, pfeiferisches Drüsenfieber mit dazukommt, Wechselwünsche von einzelnen Spielern mit dazukommt, dann glaube ich schon, dass es da schon ein gewisses Fingerspitzengefühl braucht, um die Leute da auch zu sensibilisieren, geschuldet der Situation, dass man abgestiegen ist und dass sicherlich der ein oder andere sich das halt auch anders vorstellt. Man sieht es ja, wie Kran Ayan hat uns dann verlassen, Nam Poma wollte dann auch unbedingt weg und Bernhard Tekbetay wollte dann unbedingt weg. Das sind Dinge, die ja nicht gerade eben mal so, wie ich eben gerade gesagt habe, mit Fingerschnippen dann weggebügelt werden. Und aus dem Grund macht es natürlich Sinn, frühzeitig eine gewisse Planung anzugehen, und es macht natürlich halt auch Sinn, wenn es irgendwie machbar ist, mit einer Mannschaft auch mal 1-2 Jahre im Großteil zusammen zu bleiben, sodass nicht permanent immer riesige Löcher gerissen werden und neue Automatismen und neue Hierarchien und Strukturen innerhalb einer Mannschaft gebaut werden müssen. Das macht es nicht einfach.
Du hast die aktuelle Lage jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen. Es gab die Quarantäne mit Covid-19. Es gibt viele Verletzte. Das Team war erst sehr, sehr spät komplett. Das alles sind ja Gründe, die man, und auch keine fadenscheinigen Gründe, die man ins Feld führen kann, warum der Saisonstart vielleicht ein bisschen holprig verlaufen ist, zumindest mal in der Liga. Jetzt gibt es aber auch viele Stimmen, die sagen, der Trainer trägt da auch Mitschuld. Findest du das unfair?
Wir tragen da alle eine Mitschuld. Ja? Und natürlich ist der Trainer derjenige, der vorne an der Linie steht, der die Mannschaft aufstellt und der es am meisten abkriegt. Ja, das ist, glaube ich, überall ganz normal. Aber man tut Uwe, ich sag mal, nicht gut damit, wenn man das jetzt im Prinzip alles auf seine Schultern austrägt, weil am Ende muss er sich sicherlich auch den Gegebenheiten des Vereins unterordnen. Und wenn die Rahmenbedingungen dann halt auch einfach so sind, wie sie sind, dann leidet sicherlich auch ein Trainer darunter. Aber ich kann nur sagen, dass Uwe jeden Tag versucht, wirklich alles zu geben und mit vollem Herzblut dabei ist, die Mannschaft zu entwickeln, die Jungs zu integrieren, junge Spieler, viel mit jungen Spielern zu arbeiten, mit denen viel zu sprechen, entsprechend halt auch weiterzuentwickeln. Und ich bin auch sicher, dass dann sich die Ergebnisse irgendwann einstellen werden.
Ab wann sagst du denn, kann man diese neu zusammengestellte Mannschaft wirklich ernsthaft und fair bewerten?
Das ist schwierig zu sagen. Es hängt sicherlich auch manchmal so ein bisschen vom Spielglück auch ab, ne? Also du brauchst dann auch mal den einen oder anderen Sieg, um dann halt auch ja, bei den Jungs ein gewisses Selbstbewusstsein wieder zu wecken, was natürlich mit einer Niederlage oder sowas nicht so einfach ist. Das ist ganz klar. Deswegen, für Siege gibt es da ja auch keinen Ersatz. Und das wird dann auch bei den Jungs, was das Selbstvertrauen anbetrifft, entsprechend auch nach vorne bringen. Zeitlich ist das schwierig zu sagen. Aber wir sind natürlich dabei, zu versuchen, so schnell wie möglich Ergebnisse zu liefern. Ich weiß, dass wir das natürlich irgendwann hier auch in der Pflicht sind, Ergebnisse zu liefern. Und ja, jetzt am Wochenende vielleicht nochmal zurückzukommen, wenn man gesehen hat, wie das Spiel gelaufen ist. Du hast noch nicht auf dem Platz gestanden und es stand schon 0-1 und das 0-2, ist ja auch schon viel drüber diskutiert worden. Und deswegen muss man auch mal sagen, viele schreien immer nach jungen Spielern, junge Spieler müssen spielen. Und wenn dann ein junger Spieler spielt und macht vielleicht auch mal einen Fehler, dann finde ich es halt einfach wirklich absolut unverschämt, wenn so ein Spieler vielleicht auch medial komplett schon in die Tonne getreten wird, weil der Junge hat sich wirklich nachher voll reingehangen, der ist nicht komplett eingeknickt, und das muss man auch mal sagen, für einen 18-Jährigen in so einer Situation dann in der Halbzeit 0-2 zurückzuliegen, da hätte es vielleicht den einen oder anderen auch gegeben, der früher gesagt hätte, du Trainer, tu mir einen Gefallen und wechsel mich aus. Und das hat er halt nicht getan und hat halt 90 Minuten durchgespielt, und das zeigt auch schon, dass ein gewisses Selbstbewusstsein auch bei dem Jungen dann da ist, und er hat sich auch nachher reingekämpft.
Ich spreche mich auch nicht von frei. Also ich habe auch gesagt, dass das Debüt von ihm mit Sicherheit nicht so nach Wunsch verlaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, um es mal so zu sagen. Fand es allerdings mutig vom Trainer dann auch, ihn in der Halbzeit nicht auszuwechseln.
Genau das meine ich auch. Und deswegen, wir schreien alle immer nach jungen Spielern und wir schreien nach Entwicklung und schimpfen, wenn mal irgendein älterer Spieler spielt und der spielt vielleicht nicht so gut, wie ich mir das vorstelle, und dann lass doch mal den spielen. Jetzt macht man das und dann ist es auch nicht richtig. Das finde ich dann halt unfair. Und Spieler werden nur lernen, wenn sie auch mal Fehler machen dürfen, natürlich sollten sie diese Fehler nicht zweimal machen.
Hast du, nicht Befürchtung, aber also ich sag mal aus meiner Sicht, ich fand es mutig, als ihr letzte Woche dieses Saisonziel formuliert habt. Aufgrund der Gegebenheiten, die da sind und aufgrund eben auch des Saisonstarts, den ihr hingelegt habt. Wie bewertest du das?
Ja, wie bewerte ich das? Wenn ein Verein wie Fortuna Düsseldorf sagt, ja, wir wollen mal Sechster werden, dann sagen sie alle, habt ihr die Hosen voll. Ja, ich glaube, dass das Saisonziel, so wie wir es rausgegeben haben, das ist ambitioniert. Auf der anderen Seite ist es aber auch so formuliert, dass man schon sagen kann, es muss auch vieles in die richtige Richtung laufen. Und dafür müssen auch viele Dinge am Ende des Tages dann halt auch passen. Wir haben jetzt schon wieder mit David Kufnatski einen Verletzten. Ja, wir müssen hoffen, dass wir keine weiteren Covid-Fälle haben. Ja, wir hatten sie jetzt schon. Wir hoffen, dass wir keine weiteren pfeiferischen Drüsenfieberfälle haben. Es wird am Ende des Tages auch, glaube ich, ein Stück weit damit ankommen oder darauf ankommen, werden wir Zuschauer haben oder nicht. Ja, wenn es nur darum geht, dass die Inzidenzwerte genommen werden und jetzt am Wochenende, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel beim Hamburger SV, dürfen 5.000 oder 6.000 Zuschauer rein und wir werden die nächsten 8 Heimspiele vielleicht ohne Zuschauer spielen müssen. Und ein anderer Verein wird immer Zuschauer haben. Das heißt, die werden nach vorne gepeitscht. Wir wissen, wie wichtig Fans sind. Und wie wenn unser Stadion hier voll ist, dass das Punkte bringen kann für uns. Und wenn wir immer vor leerem Stadion spielen und die anderen immer mit Zuschauern spielen, mag das vielleicht eine Wettbewerbsverzerrung sein. Ich bin aber trotzdem froh, dass Zuschauer ins Stadion kommen. Ja, weil wir müssen ja irgendwann auch wieder zu einer gewissen Normalität kommen. Aber ich würde mir natürlich halt auch wünschen, dass wir wieder bald Zuschauer im Stadion haben.
Bevor wir auf das Thema nochmal eingehen, ganz schnelle Frage. War Fortuna wirklich an Shinji Kagawa interessiert?
Es werden natürlich, ich hab das ja auch gelesen, also man muss ja immer auch mal ein bisschen berücksichtigen, über welche Spieler man dann spricht und über welche Rahmenbedingungen dann da gesprochen werden.
Ist doch auch so gehaltmäßig, ne? Ist das genau, vielleicht nicht so ganz die Kragenweite von der Fortuna.
Deswegen, wenn man das Ganze dann halt so ein bisschen zusammenfasst und mal alles addiert, dann kommt man dann irgendwann vielleicht auch zu dem Ergebnis, dass das vielleicht dann doch eine Nummer zu groß ist.
Schön gesagt. Du hast es gerade schon mal so ein bisschen gesagt mit den Zuschauern. Glaubst du denn, dass die Fortuna diese Corona-Zeit unbeschadet übersteht? Ja, ich davon ab wahrscheinlich, wie lange es noch geht. Ne?
Ich hoffe das. Ich meine, wir haben im letzten Jahr sicherlich viele Vorkehrungen getroffen und einen entsprechenden Maßnahmenkatalog erarbeitet, um gewisse Chancen und Risiken aufzuschreiben und entsprechend dann auch gehandelt. Aber ich glaube, wenn es auf Dauer so ist, dass in den Stadien keine Zuschauer zugelassen werden, dann werden viele Vereine Schwierigkeiten bekommen und wahrscheinlich auch wir.
Was glaubst du, der Fußball allgemein? Kann er auch was lernen aus der Zeit oder muss er sogar was lernen?
Ja, ich glaube, du sprichst die Geschichten an, wo ja schon mehrmals jetzt auch in den Medien drüber diskutiert wird, was Salary Cap oder sowas anbetrifft.
Ja gut, das finde ich aber schwer umzusetzen, Salary Cap in Europa, weil du ja eben nicht das geschlossene Ligensystem hast wie in den USA.
Ne? Genau, das ist schwierig. Auf der anderen Seite muss man halt schon auch gucken. Ich meine, da kann ja keiner was dafür. Ne? Also es hat ja jetzt auch keiner mit Absicht gemacht, dass jetzt Corona in Deutschland reingekommen ist. Aber nichtsdestotrotz müssen wir halt irgendwie versuchen, auch mit diesem Virus am Ende des Tages auch zu leben. Weil ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 6 Monaten oder in den nächsten 12 Monaten dieses Virus komplett eliminieren können. Und aus dem Grund müssen wir halt Maßnahmen treffen und halt auch Konzepte haben, wie wir es schaffen, auch wieder Zuschauer ins Stadion reinzulassen. Und natürlich wird es halt auch wichtig sein, dass es Dinge gibt, auch wo ja, Leute sich dann halt auch infizieren. Ja. Und wir haben natürlich im Moment halt auch ein paar Infektionsherde in Deutschland jetzt gehabt, die sicherlich ja, vielleicht auch sehr unglücklich gewesen sind, wo es halt dann halt, ich sag jetzt mal, entsprechende Feiern oder sowas waren, die man hätte vorher vielleicht, ja, die man doch hätte unterbinden müssen oder hätte man besser lassen sollen. Und das sind natürlich dann Werte, die dann in die Höhe schnellen und die komplette andere Gesellschaft, die dieses dann halt letztendlich dann halt nicht gemacht hat, die muss darunter leiden. Und deswegen sollten wir alle gut daran tun, nicht komplett unvorsichtig in solche Dinge reinzugehen, sondern mit Bedacht. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man sich nicht mal treffen kann oder halt auch mal im Sommer draußen auch mal im Garten mal nicht zusammensitzen kann. Aber ich glaube, dass ausgiebiges Feiern im Moment solche Superspreader-Events nicht unbedingt angebracht sind.
Glaubst du denn, dass es den Fußball, so wie wir ihn bis vor einem knappen Jahr kannten, vielleicht noch ein bisschen, ja, sagen wir mal so bis in den Winter rein, dass es den nochmal wieder geben kann und wird?
Ich hoffe es dringend, weil das ist, sind Momente und Gefühle, wenn die Kurve, ja, wenn die Kurve schreit, dann kriegst du Gänsehaut und das ganze Stadion abgeht. Ja? Ich sag ja, jetzt am Wochenende so ein Moment wie gegen Regensburg, wir liegen 0-2 zurück, was sicherlich nicht schön ist und wir kommen dann wieder. Und ich glaube, wenn du da noch ein Stadion hast, dann gewinnst du das Ding am Ende 3-2. Weil das dann halt einfach ein ganz anderes Gefühl ist, mit Zuschauern zu spielen. Das kann sich der normale Mensch auch so gar nicht vorstellen, was das ist, was das für ein Gefühl ist und auf dem Platz zu stehen.
Dann hinten raus jetzt noch ein paar kurze, schnelle Fragen an dich.
Oh, jetzt wird's zinkig.
Jetzt wird's interessant. Aber ich habe es für dich gar nicht so gemein gemacht. Ich glaube, für Lumpi und so war es gemeiner. Den habe ich vergleichen lassen, wen er denn besser fand. Ja, aber das mache ich mit dir nicht. Was würdest du gerne können? Kannst es aber überhaupt nicht.
Kochen.
Das kam schnell. Also ist komplett die Frau für zuständig, ja, fürs Kochen.
Also meine Frau kocht außergewöhnlich gut, oder ich würde es jetzt einfach mal so sagen, ich würde vielleicht gerne mehr Zeit haben dafür, es lernen, vernünftig zu lernen oder halt auch mir mal diese Muße, die Muße haben dafür, weil ich es einfach schon auch, ja, ich finde es halt angenehm, ich finde es halt schon schön, wenn man was Leckeres nachher auf dem Tisch hat, was man selber zubereitet hat.
Also ein guter Esser oder jemand, der gerne isst?
Ja, das muss ich schon sagen. Ich esse sehr gerne das, was meine Frau kocht, weil sie kocht außergewöhnlich gut.
Wenn wir halt beim Thema sind, gibt es ein Leibgericht?
Ja, ich hab mehrere, aber ich glaube, von Mamas Seite aus früher noch war es immer so diese, ja, eine Rinderroulade mit Rotkohl und Klößen.
Das ist wirklich so ein Mama-Gericht?
Ja, das war einfach so ein Mama-Gericht von früher, aber... Ja, so, ich esse eigentlich fast alles und es muss halt gut sein.
Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, welches soll das sein?
Ich würde jetzt sagen, eine Katze. Und zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, bevor ich mit meiner Frau damals zusammengekommen bin, mit Katzen relativ wenig zu tun und sie hatte aber drei sogar damals. Und ich habe gelernt, in 15 Jahren mit diesen Tieren zu leben und muss halt wirklich sagen, dass sie einen außergewöhnlichen Charakter haben und auch entsprechende Charakterzüge haben, alle und alle recht unterschiedlich sind und sich halt auch nicht so erziehen lassen. Also die haben ja einen eigenen Kopf und sind aber im gleichen Atemzug auf der anderen Seite auch sehr anschmiegsam und dann kannst du auch wieder mal so eine gewisse Zeit lang mit denen was machen, aber halt auch nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann haben sie wieder ihren eigenen Kopf. Also so würde ich das auch dann ganz gerne haben wollen.
Von jemand bestimmten die Katze?
Also, ja, also bei meiner Frau, wenn du da Katze bist, dann kann es dir besser nicht gehen.
Letzte Frage. Welche Charaktereigenschaft schätzt du bei Menschen am meisten?
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit.
Schönes Schlusswort. Danke für die Zeit, Uwe.
Sehr gerne. Hat mich gefreut. Danke.